ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Da ist er, der Frühling, und da sind sie, die neuen Bücher. Ich bin Katrin Schumacher und ich sage Hallo zu einer neuen Folge Unter Büchern. Eine Stunde Literatur, heute geht's um Sachbücher. Ulrike Herrmann, die erzählt uns, wie in der Weltgesellschaft Geld als Waffe unterwegs ist. Arndt Henze erklärt, wie der christliche Fundamentalismus zum Machtinstrument wird. Wolfram Eilenberger, der Philosoph und Philosophie-Experte, möchte in einem schmalen neuen Buch die Philosophie für die Krisen der Gegenwart fruchtbar machen. Aber erstmal geht's auf zwei Wegen in die Popliteratur und in die Popgeschichte. Neues Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre nimmt sich dem Phänomen Udo Lindenberg an und die Indie-Sängerin Christiane Rösinger erzählt unterhaltsam von der Lust am Älterwerden, The Joy of Aging. Und das alles wie immer im Mixtape mit handverlesener Musik. Das hier sind Erdmöbel mit dem Bernoulli-Effekt.
Im Regal zwischen Karneval und Geschichte der Lufthansa findest du einen Fabrikneuen noch mit Preisschild. Engländer könntest du in den Keller gehen und das Wasser abdrehen. Mein Leben klebt an mir wie ein Duschvorhang. Schön wie ein Kunstwerk von da, wo du stehst. Aber hier bei mir fühlt sich scheußlich an. Ist das wahr? Bei Wikipedia heißt die Sache Bernoulli-Effekt. Ist auch der Grund für die Vorsicht an der Bahnsteigkante. Es reißt dich weg. Erklär mir nicht das Phänomen, hilf mir das Wasser abdrehen. Mein Leben klebt an mir wie ein Duschvorhang. Schön wie ein Kunstwerk von da, wo du stehst. Aber hier bei mir fühlt sich scheußlich an. An mir wie ein Duschvorhang. Ich bin ein Kunstwerk von da, wo du stehst. Aber hier bei mir, hier bei mir fühlt sich scheußlich an.
Die Band Erdmöbel waren das mit dem Bernoulli-Effekt. Und hier ist Unter Büchern. Der Titel, der war schon eine kleine Einflugschneise für das erste Buch, um das es jetzt geht. Christiane Rösinger ist eine Indie-Rock-Sängerin, die ihre deutschen Texte aus Alltagsbeobachtungen schöpft. Ganz schön bissig, manchmal auch versöhnlich. Und in der Musikszene wurde sie mit der Band Lassie Singers bekannt. Vielleicht kennt der ein oder andere noch den Song über Hamburg. Hamburg, meine Schatzstadt. Das ist ein Song von den Lassie Singers, den ich eigentlich immer höre, wenn ich nach Hamburg fahre. Also später ist sie auch als Solokünstlerin bekannt geworden und inzwischen ist sie 65, tritt ein bisschen seltener auf, aber immer sind ihre Konzerte ausverkauft. Ein Song aus jüngerer Zeit heißt, nur so ein bisschen halb ironisch, The Joy of Aging, die Lust am Älterwerden, genau wie ihr neues Buch. Denn wie viele Künstlerinnen spielt Christiane Rösinger in mehreren Genres, Musik, Theater, Roman und diesmal ein persönliches Sachbuch. Claudia Ingenhofen hat es gelesen.
Braucht die Welt wirklich einen weiteren Ratgeber für ältere Frauen? Das fragt sich Christiane Rösinger skeptisch, nachdem sie schon einiges Material zusammengetragen hat. Angefangen hat sie mit den alten Griechen und Römern, Cicero zum Beispiel.
Man besitzt im Alter, zumal wenn man ehrenvolle Ämter bekleidet hat, ein Ansehen, das mehr wert ist als alle Sinnenfreuden der Jugend.
Klingt gut, entspricht aber nicht ihrem Lebenslauf. Auch Sokrates und Seneca sind interessant, aber nicht hilfreich. Sie möchte hinter sich lassen, was sie immer wieder runterzieht.
Bei der leichten Morgendepression gibt man der Versuchung nach, kurz nach dem Aufwachen sorgfältig alle vergangenen und noch zu erwartenden Enttäuschungen gedanklich durchzugehen und zu bündeln, die Niederlagen der letzten Jahre Revue passieren zu lassen und sich die persönliche und globale Zukunft tiefschwarz auszumalen.
Wie werden Ihre Freundinnen älter? Lässt sich etwas abgucken? Die Hundefreundin kann gar nicht im Bett grübeln, sie muss mit dem Hund raus. Kein Vorbild für Christiane Rösinger, denn der ängstliche Hund braucht Dauerbetreuung. Eine andere Freundin ist aufs Land gezogen, viel zu langweilig. Das ereignislose Dasein hat Rösinger schon als Jugendliche auf dem Dorf gehasst. Sie beschreibt die Modelle der anderen spitzzüngig, ohne sie zu verurteilen. Wer mit Cremes und Wellness glücklich wird, hat ihren Segen. Sie verspricht sich nichts davon, wäre sowieso zu teuer für eine Künstlerin ohne Pension oder Erbschaft. Dann lieber einen Garten. Nie hätte sie gedacht, wie sie sich darin austoben würde. Bei der Schneckenplage wird sie rabiat.
Denn wenn ein neu erworbener 50 Zentimeter hoch blau blühender Rittersporn schon am nächsten Tag bis auf den Strunk abgefressen wird, ist es bei mir endgültig aus mit der Toleranz. Schnecken sind Arschlöcher.
Auch wenn hinterher alle Knochen schmerzen. Säen, setzen, häckseln, die Gartenarbeit erfüllt sie. Ein anderer erfolgreich getesteter Vorschlag.
Gruppenbildung ist unerlässlich und dafür sind ja auch die verschiedenen Messenger-Dienste gut. Kinogruppe, Schnitzelgruppe, Sportgruppe, Sonntagsgruppe. Alles ist möglich und vieles besser, als der sonntäglichen Trübsalblaserei nachzugehen.
Christiane Rösinger pflügt durch ihr Leben. Als Kind vom Bauernhof, das sich ein Studium erkämpft hat, als junge Mutter, als Sängerin auf Tournee, als genesende Schlaganfallpatientin. Im Kleinen erkennt sie das Grundsätzliche und spottet über Zeitgeistmoden. Über Erwachsene, die zu Kindern werden, wenn sie Fremden gegenüber von ihrer Mama sprechen oder sich sogar dem Säuglingsalter nähern, indem sie pürierte Nahrung in Form von Smoothies konsumieren. Ihre wichtigste Erkenntnis aber, wie entspannt ein Leben als Single über 60 sein kann.
Wie viele Frauen haben sich nicht noch in ihren 40ern und 50ern durch ihr Faible für Idioten in anstrengenden Beziehungen und Nichtbeziehungen aufgerieben und sich in der angeblich so wünschenswerten Zweisamkeit sehr einsam gefühlt.
Den Druck hinter sich zu lassen, den Männern gleich, die sich auch bei Haarausfall noch ganz passabel finden, das ist das Beste am Älterwerden und sollte umfassend genossen werden, findet Rösinger.
Wer alt ist, kann sich endlich dem Leistungsgebot verweigern, muss nicht produktiv sein, nichts mehr schaffen, nichts mehr erreichen. Das Nichtstun und Nichtswollen wird endlich akzeptiert.
Die Frage, ob es wirklich noch einen Ratgeber für ältere Frauen braucht, ist leicht zu beantworten. Es braucht ihn nicht. Aber es macht Spaß, die Alltagsbeobachtungen von Christiane Rösinger zu lesen, ihre bissigen Bemerkungen und gelassenen Einsichten. Ein paar praktische Tipps inklusive.
Claudia Ingenhofen war das über Christiane Rösinger. The Joy of Aging ist erschienen im Rowohlt Verlag. Und das Hörbuch, gesprochen von ihr selbst, erscheint im Aachen Verlag.
Geträumt oder mit dem Opel oder schwarz mit der Bahn. Immer bin ich dir irgendwie hinterher gefahren.
Nein, damals hab ich kein Konzert von dir versäumt. Und nachts konnte ich nicht schlafen. Oder wenn, dann hab ich von dir geträumt.
Du spieltest Cello in jedem Saal in unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe und ich fand dich so erregend. Cello, du warst eine Göttin für mich und manchmal sahst du mich an und ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig. Da, 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 da. Das hat dich dann überzeugt.
Wir wollen immer zusammenbleiben. Und überhaupt das mit dir, das war so groß. Das kann man gar nicht beschreiben.
Und heute wohnst du in Erfurt und dein Cello steht im Keller. Komm, pack das Ding doch nochmal aus und spiel so schön wie früher. Das Cello in jedem Saal unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe und ich fand dich so erregend. Oh Cello, du warst eine Göttin für mich. Und manchmal sahst du mich an und ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig. Cello.
Und hier ist unter Büchern von MDR Kultur, das war Udo Lindenberg. Udo Lindenberg, der wird 80 und da sagen die einen, echt erst? Und die anderen kontern, ja, wer hätte das gedacht, dass ausgerechnet dieser Lindenberg so lange durchhält. Wenn Mitte Mai der große runde Geburtstag ansteht, wird sicher wieder viel gedeutet, gewürdigt und erinnert. Das ist auf jeden Fall gerechtfertigt bei solch einer Karriere und Udo hat kein Problem damit. Alter hat ein Problem mit Udo. Es kriegt ihn nicht zu fassen, könnte man sagen. Benjamin von Stuckrad-Barre versucht, diesen Udo zu fassen in seinem Buch. Aufgepasst, es heißt Udo Fröhliche. Hendrik Proske hat's gelesen.
Warum eigentlich Eierlikör? Warum der Hut, die Sonnenbrille, das Atlantik-Hotel als ständiger Wohnsitz an der Hamburger Alster? Benjamin von Stuckrad-Barre bietet in seinem Buch kurze und vor allem kurzweilige Antworten auf diese und andere Fragen.
Und ich mach mein Ding, egal was die anderen sagen.
Von Alkohol bis Zigarre, so heißt es im Untertitel. Und so lernen wir in diesem Udo-Alphabet zum Beispiel, dass der Mann ein Nachtmensch ist und sich morgens um 3 gern vom Hotelpagen den Schlüssel für seinen Porsche geben lässt.
Eine seiner Lieblingsstrecken ist die nachts praktisch unbefahrene Autobahn nach Emden. Udo ist überzeugt, nachts sehe man mehr, weil eben die Kleinigkeiten ausgeblendet sind. Diese Ausfahrten haben meditativen Charakter.
Ob das jetzt genauso stimmt oder eine poetisch zugespitzte Wunschvorstellung spiegelt, egal. Benjamin von Stuckrad-Barre kennt Udo wie kaum ein anderer. Beide sind befreundet und beide posieren gemeinsam auf dem Buchcover. Aber der Autor versteht sich hier nicht als ein an Fakten gebundener Biograf. Er denkt über Udo nach und macht sich einen Reim auf ihn. Er blättert mit uns alphabetisch durch die verschiedenen Seiten des Udo. Kaum ein Kapitel ist dabei länger als 3 bis 4 Seiten. Das liest sich locker weg und bietet doch immer wieder auch Tiefe. Stuckrad-Barre ist immer dann gut, wenn er das Anekdotische verlässt und reflektierend das Tun und den Antrieb des Porträtierten und die Wirkung in seiner eigenen Seele versucht übereinander zu bringen.
Ein Lied, das uns an früher erinnert, soll bitte immer wieder genauso gespielt werden, damit wir für die Liedlänge erlöst werden von unserem eigenen Niedergang und uns so fühlen dürfen wie bei der Erstberührung durch diesen Song. In Konzerten hat dann der Musiker die Funktion einer Jukebox. Wir werfen oben Geld rein und unten raus kommt Erinnerungsschwäche. Das ist der Deal.
Du spieltest Cello in jedem Saal in unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe und ich fand dich so erregend.
Das Buch spart in all seiner Lässigkeit nichts aus. Stuckrad-Barre weiß auch, von den Schattenseiten aus Udos Leben zu erzählen, dem Alkohol und wie er immer wieder davon loskam, die kreativen Durststrecken und das Wiedererwachen. Im Kapitel Doppelgänger beschreibt er nur vordergründig all die Lookalike-Udos, die tausendfach herumlaufenden Hüte und Nietengürtel, mit denen Fans ihrem Udo nahe kommen wollen. Viel interessanter ist die Erkenntnis, die Udo, so mein Stuckrad-Barre beobachtet zu haben, daraus für sich selber zog.
Blicken zwei in den Spiegel einander an, so spielt der Satan seinen liebsten Trick und öffnet die Perspektive ins Unendliche, heißt es bei Walter Benjamin. Und dieser Satz hilft beim Begreifen der damals kaum mehr für möglich gehaltenen triumphalen Rückkehr Udos, deren Wucht und Tiefe sich eben genau aus diesen Nebeljahren speisten. Im Abbild seiner Wiedergänger erkannte er sich selbst. Je mehr Udo-Doubles um ihn herum waren, desto genauer schärfte Udo wieder den Blick auf sich und in sich hinein und war endlich wieder der einzig wahre, der echte Udo.
Ich trag dich durch die schweren Zeiten.
Benjamin von Stuckrad-Barre beobachtet Udo. Er war und ist nah dran. All die Fakten aus Lindenbergs Bio kann man im Netz nachlesen. Hier geht es eher um das Warum, das Wie. Wo hat sich Udo den coolen Blick, den Gang abgeguckt? Warum kann dieser Panikrocker so gut Balladen und immer wieder das Atlantikhotel?
Es ist das Gegenprinzip zur eigentlichen Popstar-üblichen Weltvermeidung, in der Extremform Legende geworden bei Elvis als Graceland und Michael Jacksons Neverland Ranch. Das waren autistische Disney-Ländereien, pastellfarbene Rückzugsburgen, weichgezeichnete Sonderrealitäten, kein Dialog mehr mit der Welt. Udo macht es genau umgekehrt. Er definiert einen öffentlich zugänglichen Raum, das Atlantic, um zu einer Villa Kunterbund und in seinem Geiste. Das Atlantic wohnt bei Udo.
Das Buch Udo Fröhliche bietet keinen wirklichen Erkenntnisgewinn. Man sieht Lindenberg nicht plötzlich mit anderen Augen. Zumal Stuckrad-Barre das meiste zu Udos 70. schon mal in einer Art Bildbandmagazin für den Springer Verlag veröffentlicht hatte. Überarbeitet und ergänzt bietet es aber für den anstehenden Jubiläumsrausch die größtmögliche Nähe zur lebenden Legende.
Ich mach mein Ding.
Henrik Proske war das über Benjamin von Stuckrad-Barre. Udo Fröhliche ist erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch.
White lines, white sky, light through a sliding glass door. I woke up, washed off the second hand smoke, the second hand smoke. Time did what time does, burned all the days and years, and I woke up, washed off the second hand smoke, the second hand smoke. Secondhand smoke, I know.
Where did we go so wrong? secondhand smoke, secondhand smoke.
Secondhand Smoke, William Fitzsimmons hierbei unter Büchern. In drei Bestsellern zur Philosophiegeschichte hat der Philosoph Wolfram Eilenberger die Lebens- und Schaffensbiografien solcher Geister wie Hannah Arendt, Martin Heidegger, Susan Sontag oder Michel Foucault beschrieben und damit die deutsche Sachbuchlandschaft beglückt und bereichert. Eilenberger, eng verbunden mit der Zeitschrift Philosophie Heute und als Philosoph gerne befragt von der Presse und vom Rundfunk, hat nun eine Art Essenz seiner Erkundungen verfasst. Die Gegenwart der Philosophie. Das ist ein schmaler Text, mit dem Eilenberger eher vermutet und eher andeutet und nachfragt, was kann eigentlich die Philosophie heute noch leisten? Verbraucht sie sich in Spezialistenkämpfen an der Uni oder kann sie hier oder da noch eingreifen in die Gegenwart? Für uns hat das gelesen Jörg Schieke.
Gut 200 Jahre ist es her, dass Immanuel Kant in seinen philosophischen Schriften Grundsätze moralischen Handelns und Hegel eine Art Fortschrittslehre des menschlichen Geistes entwickelt haben. Das 20. Jahrhundert aber ließ diese idealen Entwürfe in sich zusammenfallen. Hitler und Stalin, zwei Weltkriege, Hiroshima, das war der Ist-Zustand der Welt. Und so, mit dem 20. Jahrhundert, musste auch die Philosophie radikal umdenken.
Jedenfalls will es mir dünken, als ob der Menschentypus, der heute auf die Welt kommt, vorweg schon zu einem außerordentlich weiten Maß in die verwaltete Welt hineinpasst, dass er gleichsam in sie hineingeboren wird. Starr sind diese Menschen, weil sie eigentlich keine Spontaneität mehr haben, weil sie eigentlich gar nicht mehr ganz leben, sondern weil sie selber sich bereits als die Dinge, als die Automaten erfahren, als die sie in der Welt verwendet werden.
So der deutsche Philosoph Theodor W. Adorno, der vor den Nationalsozialisten in die USA geflüchtet war und nach dem Krieg für eine neue philosophische Denkweise stand. Wie im Denken eines Adorno, einer Hannah Arendt, eines Michel Foucault oder einer Susan Sontag verschiebt sich der philosophische Ansatz nach dem Zweiten Weltkrieg. Wolfram Eilenbergers 100-Seiten-Aufsatz fasst zusammen, analysiert, was natürlich nicht ganz so bunt und satt zu lesen ist wie seine Überblicksdarstellungen zu Heidegger, Arendt, Foucault und all den anderen. Dennoch, es ist eine kundige, lesenswerte Darstellung zum Was und Wie heutiger Philosophie. Die, so beschreibt es Eilenberger, entwirft längst nicht mehr die ganzheitlichen Denkgebäude mit Sitten, Ideen und Geschichtslehre. Sie begreift sich nun vielmehr als Instrument, das die herrschenden Ideen kritisch befragt und punktuell begleitet, zusammengefasst von dem französischen Starphilosophen Michel Foucault.
Philosophie, die eine Diagnose der Gegenwart erstellt, die uns sagt, was die Gegenwart ist, die uns sagt, worin unsere Gegenwart sich von allen anderen, also der Vergangenheit, unterscheidet, und zwar absolut unterscheidet. Darin liegt möglicherweise die Aufgabe der Philosophie.
Ein Befund, der sich bis heute wenig verändert hat. Möglicherweise war ja sogar der menschliche Drang, alles erkennen und aufklären zu wollen, einst selbst der Ausgangspunkt späterer Verheerungen. Dort, wo Kultur Natur vollends gefügig machen will, entstehen Muster des Totalitären, siehe Adorno, Muster einer durch und durch verwalteten Welt. Die aber ist anfällig für jede Form der Manipulation und gibt im 21. Jahrhundert eigene Gestaltungsmöglichkeiten sogar ganz ab an die Technologie, etwa die der künstlichen Intelligenz. Das sind, nach Eilenberger, Konflikte von heute, die die Philosophie bestenfalls benennen, nicht aber lösen kann. Was also kann sie überhaupt noch leisten?
Gibt es innerhalb der philosophischen Tradition nicht auch sprachferne Weisen und Ausgänge, in der sämtliche zuvor festgehaltene Bedeutungen von Geistesgegenwart beispielhaft zur Ausprägung kommen? Eben als Fähigkeit bzw. Drang, die Aufmerksamkeit auf bislang Ungesagtes, Ungedachtes zu lenken.
Das ist nun ein einigermaßen verblüffender Schlusspunkt. Eilenberger bezieht sich auf die Mystikerin und Widerstandsheldin Simone Weil. Nicht immer neue Schleifen von Ideen können die Welt retten, sondern eine tiefe, konzentrierte Solidarität mit allen und jedem. Eine Überschreitung der Philosophie also mit den Mitteln der Lebenskunst und der bewussten Anteilnahme, des Schweigens und der Besinnung.
Jörg Schieke war das über Wolfram Eilenberger. Die Gegenwart der Philosophie, ein Wegweiser, ist erschienen im Verlag Klettkotter.
I don't know how to turn on. You don't even dare to ask. Do I seem cold? Am I such a loner to your love? I don't know why you say that. You're not even close to me. Do I seem indifferent? What if you might be hurting someone in me? I tried to cross all of our ravines. What do you see in me? Say that you know that your future won't know my name. Paint me a picture, a forest that turns from gray to green, birds that actually leave in winter. How come you don't see it? It's not a lie, it's all getting worse. And truth, they're ruining the earth. An old elephant died for your new table. To cross all of our ravines, what do you see in me? Say that you know that your future won't know my name. I try to cross all of our ravines, what do you see in me? You know that your future won't know my name.
Die Leipziger Sängerin Caroline in einer Studio-Session, da war sie live zu Gast hier bei MDR Kultur bei uns im Studio. Elephant hieß ihr Song. Unter Büchern mit frischer Musik, aber auch frischen Sachbüchern heute. Und da geht's jetzt um ein besonderes Buch. Mit Gott gegen die Demokratie, warum christlicher Nationalismus alle angeht. So heißt das Buch, geschrieben hat es der langjährige Fernsehreporter Arndt Henze. In seiner Analyse beschäftigt er sich mit dem Einfluss, den christliche Fundamentalisten in der Regierung von US-Präsident Donald Trump ausüben. Und das ist ein Thema, das nicht so weit weg ist, wie wir uns das vielleicht jetzt erstmal denken. Das Buch ist im Gütersloher Verlagshaus erschienen und mein Kollege Bastian Wirzjoch hat den Autor Arndt Henze unter anderem gefragt, was christlicher Nationalismus in den USA mit Deutschland zu tun hat.
Eine der einflussreichsten und gleichzeitig unauffälligsten Persönlichkeiten in der US-Regierung ist Budgetdirektor Russell Ward. Der radikale Christ und Herr über rund 8 Billionen Dollar war vor dem Amtsantritt Donald Trumps einer der Hauptautoren des Projects 2025. In diesem Text wurde der Umbau des Staates, der derzeit in den USA zu beobachten ist, vorausgeplant. Sachbuchautor Arndt Henze sagt über Russell Ward:
Die Macht des Budgetdirektors, der sich selber als christlicher Nationalist bezeichnet, ist mindestens so groß wie die des Verteidigungsministers, der sich als Theokrat und als Christian Warrior bezeichnet.
Um den Einfluss christlicher Fundamentalisten auf die US-Politik geht es in Arndt Henzes Sachbuch. Der Fernsehjournalist berichtet für den WDR regelmäßig aus den USA. Henze ist evangelischer Christ und Mitglied der EKD-Synode. Sein Buch hat er auch aus seiner christlichen Perspektive geschrieben. Über die Ideologie der christlichen Nationalisten in den USA, sagt der Journalist.
Naja, der Gedanke, dass die eigene Nation höher steht als andere und dass das von Gott so gewollt und von Gott so gegeben ist. Wenn das sozusagen erstmal nur eine Glaubensvorstellung ist, ist es ungefährlich. Aber wenn dann die geballte Macht des Weißen Hauses und des Pentagons und des Militärs und der Millionen von Gelder damit verbunden werden, dann entwickelt sich aus einer ganz verengten Glaubensvorstellung eine Erklärung, wie die ganze Welt geordnet sein soll und natürlich das eigene Land ganz oben.
Die Fundamentalisten, die Henze analysiert, sind in den USA eigentlich eine radikale Minderheit. Im Mittelpunkt die Wortführer zahlreicher Megakirchen, die eine sehr große Bandbreite unterschiedlichster christlicher Strömungen repräsentieren, von strengen Calvinisten bis hin zu enthusiastischen Pfingstlern. Mit diesen radikalen Anführern sei Trump einen Deal eingegangen, schreibt Henze. Bekommen habe er Wahlempfehlungen in den Gottesdiensten und religiösen TV-Sendern.
Bevor sie ihn gewählt haben, haben sie gesagt, hier haben wir unsere Hauptpunkte, setzt du dich für uns um. Und die saßen wirklich im Trump Tower zusammen und er hatte gesagt, im Grunde interessiert mich das nicht, was ihr wollt, aber wenn das eure Wünsche sind, dann setze ich sie um. Und da ganz oben stand zum Beispiel die Besetzung des obersten Gerichtshofs. Da ist jetzt auf eine Generation in eine ganz knallharte rechte Mehrheit, die jetzt die Gerichtsentscheidung, die im vorherigen Jahrhundert die Öffnung der Gesellschaft, die Liberalisierung vorangebracht hat, auch die Säkularisierung vorangebracht haben, jetzt wieder in der Rolle rückwärts ins vorherige Jahrhundert oder ins 19. Jahrhundert zurückführt.
Autor Henze konzentriert sich in seiner Analyse fast ausschließlich auf die USA, weil die dortige Situation historisch einmalig sei.
Und in der Strahlkraft nach Europa und nach Lateinamerika, nach Afrika natürlich eine globale Gefährdung.
Konkret und mit Blick auf Europa und Deutschland, sagt der Autor.
Da gab es schon immer Netzwerke, die auch zu anderen EU-Staaten galten, wo eigentlich sozusagen Deutschland eher ein Schwachpunkt in diesen Netzwerken war. Aber man sieht ja, dass es von Seiten der AfD im Grunde fast sozusagen einen Tourismus Richtung Washington gibt, dass die versuchen jetzt an diese Netzwerke, die es in den USA gibt, anzuknüpfen, sich Unterstützung zu holen und sich davon versprechen, dass sie ihre Kulturkämpfe, die sie anzetteln, die sie als eine säkulare, fast atheistische Partei eigentlich gar nicht sozusagen christlich begründen, aber dass sie jetzt sozusagen mit der Rückendeckung der MAGA-Bewegung dann hier stärker werden können.
Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Journalist und EKD-Synodale Henze den beiden großen Kirchen in Deutschland ebenfalls einen Blick in die USA. Dort suchten derzeit liberale Kirchen verstärkt den Kontakt mit dem liberalen, nicht religiösen Teil der Bevölkerung. Der gemeinsame Nenner dabei sei der zentrale Wert des Christentums, die Nächstenliebe.
Bastian Wirzjoch war das über das Buch Mit Gott gegen die Demokratie, warum christlicher Nationalismus alle angeht, von Arndt Henze, ist im Gütersloher Verlagshaus erschienen.
I am in the midnight alone, can't bring myself to pick up the phone, so I'm picking through a banjo tune I learned from you. I wish I could forget and let in that hard August sweat. I asked you for a favor, you ain't let me down yet, ain't let me down yet. The songs you love to sing, they are still ringing in my ears. The love you gave to me, I am still holding on to all these years.
I'll burn this little satchel before long. The smoke will rise, carry on. But I'm gonna miss you when you're gone, when you're gone. The songs you love to sing, they are still ringing in my ears. The love you gave to me, I am still holding on to all these years.
When You're Gone, das waren die Milk Cartoon Kids aus Kalifornien. Ganz frische Musik hier bei Unterbüchern. Die Journalistin und Wirtschaftsexpertin Ulrike Herrmann hat ein neues Buch geschrieben mit dem markigen Titel Geld als Waffe. Untertitel: Wie die Wirtschaft über Krieg und Frieden entscheidet. Dass es bei kriegerischen Auseinandersetzungen um Bodenschätze und Macht geht, das ist klar. Aber wie genau die Weltwirtschaft mit den Offensiven dieser Tage verbunden ist und worauf wir uns einstellen müssen, das erzählt sie nochmal sehr klar und deutlich. Ulrike Herrmann war bei uns zu Gast im Frühjournal im Interview und meine Kollegin hat erstmal gefragt, eigentlich sagt man ja, im Krieg gibt es keine Gewinner, nur Verlierer. Was bringt denn trotzdem immer wieder Machthaber wie Putin dazu, ein anderes Land anzugreifen?
Ja, das stimmt absolut. Krieg ist immer ein Verlustgeschäft, weil da ja nur zerstört wird. Dass Putin jetzt trotzdem weiter Krieg führt, obwohl er in der Ukraine überhaupt nicht mehr vorankommt, das liegt daran, dass er aus seiner Kriegswirtschaft, die er inzwischen in Russland errichtet hat, nicht mehr zurück in eine Friedenswirtschaft wechseln kann, ohne dass es Millionen von Arbeitslosen gäbe, ohne dass es zu Turbulenzen kommen würde. Und das würde sein Regime nicht überstehen. Also macht er einfach weiter, obwohl jeder Tag Krieg Milliarden kostet und Russland eigentlich immer ärmer macht.
Ich habe diese Argumentation schon mal gehört, aber ich verstehe sie noch nicht ganz. Haben Sie mal so ein paar Details, warum es angeblich so schwierig sei, von Kriegswirtschaft auf Normalwirtschaft umzustellen?
Ja, also im Kern gibt es bei jedem Krieg zwei Probleme. Das eine ist, es kommt zu einer Inflation zwingend. Es kommt zu einem Geldüberhang, weil man ja ganz viele Leute beschäftigt in der Rüstungsindustrie. An der Front sind die Soldaten, alle verdienen Geld, aber sie produzieren ja nichts. Es kommt nur zur Zerstörung. Also hat man einen Geldüberhang. Ja, jeder hat verdient, aber nichts produziert. Also fehlen die Waren, die man kaufen kann. Führt zu einer Inflation. Diese Inflation kann man während des Krieges noch gut erklären, so nach dem Motto, ist ja Krieg. Aber wenn es Frieden gäbe, würde diese Inflation weiter rasen. Die Leute würden aber in Russland denken, oh, ist Frieden, wir werden reicher. Sie erleben aber, dass sie ärmer werden. Und das zweite Problem ist, die ganzen Leute, die von der Front kommen, aus der Rüstungsindustrie, wird ja nicht mehr gebraucht im Frieden, bräuchten ja neue Arbeitsplätze. Im Krieg ist aber die Friedenswirtschaft oder die normale Zivilwirtschaft, das ist alles geschrumpft, weil die ja keine Arbeiter hatten, die waren ja an der Front. Die können gar nicht so schnell wieder expandieren, um diese überzähligen Leute von der Front und aus den Rüstungsbetrieben aufzunehmen. Das heißt, wenn man erstmal Frieden schließt, hat man Millionen von Arbeitslosen. Und das würde natürlich in Russland die Leute schockieren, denn die würden ja denken, oh, wir haben gesiegt, wir werden reicher. Stattdessen im Frieden zeigt sich erst, wie teuer ein Krieg war. Mhm. Und das ist also extrem riskant. Und vielleicht, um zu zeigen, wie riskant das ist, eine ähnliche Situation gab es beispielsweise auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Da mussten ja auch alle von der Kriegs- in die Friedenswirtschaft zurückwechseln nach 1945. Und selbst in Großbritannien haben die Leute Churchill, ihren Kriegshelden, abgewählt, weil erstmal Chaos herrschte, wofür Churchill gar nichts konnte. Die Leute waren aber trotzdem enttäuscht, also weg mit Churchill. 1951 kam man dann wieder an die Macht, als sich alles beruhigt hatte. So, aber genau diese Phase, dieses Chaos von Krieg zum Frieden, das würde Putin nicht überstehen. Der will aber an der Macht bleiben, also führt er weiter Krieg.
Aha, okay. Wir schwenken nochmal unseren Blick auf einen anderen Ort des Globus. Wir sehen jetzt auch seit Monaten Aggressionen, die China gegen Taiwan führt. Das ist jetzt immer mal so unter ferner Liefen in den Tagesnachrichten erschienen. Wie relevant ist denn das eigentlich für uns, für unsere Wirtschaft etwa auch, was da in Taiwan passiert?
Also es ist extrem relevant. Also wenn China Taiwan angreifen würde, dann würden wir das hier sofort merken, denn man muss sich vorstellen, dass mehr als die Hälfte des globalen Containerverkehrs geht durch diese Seestraße zwischen China und Taiwan. Und das wäre natürlich unterbrochen, wenn da plötzlich Krieg wäre. Also hier würde sehr viel fehlen, auch das, was man im Alltag braucht, beispielsweise Antibiotika, ne? Es würden auch die seltenen Erden fehlen, die aus China kommen, die man hier überall in die Technik einbaut. Also das wäre die absolute Katastrophe für die Weltwirtschaft.
Und Sie sagen ganz klar in Ihrem Buch, Europa muss sich vorbereiten, vor allem Deutschland. Wir seien das zentrale Land in Europa. Was macht uns denn in einem etwaigen Kriegsfall so zentral?
Ja, das ist vielen Deutschen nicht klar, dass wir in der gleichen Lage sind wie Polen. Also Polen und Deutschland haben das gemeinsame Schicksal, dass sie das Aufmarschgebiet der NATO sind. Also es gibt ja diese durchaus hohe Wahrscheinlichkeit, dass Putin die baltischen Staaten angreifen könnte. Und wenn man dann versucht, als NATO ins Baltikum irgendwie Truppen zu verlegen, Waffen zu verlegen, die zu versorgen, dann würden diese ganzen Transporte immer durch Deutschland gehen. Weil hier sind die Gleise, hier sind die Straßen. Und dann würde natürlich Russland versuchen, diese Transporte in Deutschland zu unterbinden, indem es beispielsweise Bahnhöfe attackiert, Rechenzentren attackiert, Flughäfen attackiert. Das heißt, Deutschland wäre dann, obwohl sich das viele Deutsche gar nicht vorstellen können, mitten im Kriegsgebiet, eben weil wir sozusagen der Transporthub sind.
Also wirtschaftlich und infrastrukturell an absolut zentraler Stelle und aber doch Teil eines großen Verbundes. Ihr Buch endet mit der These, der wir ja gerne folgen würden, nämlich dass die Aggressionen gegen Europa aus den Richtungen USA und Russland irgendwie auch eine Chance sind, als starkes Europa zusammenzustehen. Das klingt jetzt ehrlich gesagt, Frau Herrmann, schon seit Jahren in meinen Ohren wie eine Floskel. Ich weiß nicht, ob Europa wirklich in diesen Jahren jetzt näher zusammengewachsen ist. Wird das eine Floskel bleiben? Wie sehen Sie das in der Zukunft?
Nein, ich glaube, dass Europa sich verändern wird. Es wird so eine Art Föderalstaat werden. Wir werden tatsächlich zusammenwachsen. Da muss man nur in die Geschichte gucken. Wenn man sich fragt, warum gibt es überhaupt Nationalstaaten wie Deutschland und nicht einfach ganz viele kleine Gebiete, Ritterburgen, kleine Städte, kleine Bischofssitze, so war das ja mal im Mittelalter, dann liegt es eben daran, dass immer, und zwar immer, Krieg, also Militärkosten und die Steuern, die man braucht, um diese Militärkosten zu wuppen. Krieg hat dazu geführt, dass die Staaten immer größer wurden und dass sie zusammengefunden haben. Und das wird jetzt auch mit Europa so sein.
Also wir gehen nicht zurück zu Ritterburgen, sondern wir werden in der Zukunft zusammenwachsen. Und
ja. Also wenn man dann noch eine Sache sagen darf, der Gamechanger überhaupt war die Kanone. Nicht mit der Kanone war klar, die Ritterburg wird sofort zertrümmert. Man braucht riesige Wallanlagen, riesige Bastionen. Das konnten sich die kleinen Fürstentümer nicht mehr leisten. Also mussten sie unter den Schutz der großen Länder schlüpfen. Auf diese Weise sind dann eben auch solche Staaten wie Preußen oder so entstanden, später dann Deutschland. Und genau dieses Phänomen haben wir jetzt wieder. Wir können uns die Verteidigung gegen Russland nur gemeinsam leisten. Also wird Europa auch zusammenwachsen.
Sie sprechen von großen Umbauprozessen in Europa. Haben Sie eine zeitliche Vorstellung oder irgendeinen Punkt, wo Sie sagen, so und jetzt geht's los?
Das geht jetzt schnell. Also das fängt auch schon an. Also es gibt ja solche Instrumente, hat vielleicht noch nicht jeder gehört, wie European Defense Bonds, also europäische Verteidigungsanleihen, wo man gemeinsam als EU Schulden aufnimmt, um die Verteidigung zu finanzieren. Und das ist der Anfang einer politischen Vereinigung von Europa.
Krieg als Waffe, wie die Wirtschaft über Krieg und Frieden entscheidet. Ulrike Herrmann im Gespräch hier bei MDR Kultur. Ihr Buch ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Frau Herrmann, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. What I've learned from all these years. When the haze clears.
Von hier für da. Gedichte für die Gegenwart.
Der in Leipzig lebende Jan Kuhlbrod erhält in diesem Jahr den Klopstock-Literaturpreis des Landes Sachsen-Anhalt. Kuhlbrods Werk umfasst Romane, Gedichte und Essays, am bekanntesten sicherlich sein Roman Krüppelpassion, in dem Kuhlbrod unter anderem von seinem Leben mit Krankheit und körperlicher Beeinträchtigung erzählt. Soeben ist ein neuer Gedichtband erschienen. Wäsche im Wind und Polizisten heißt er, und der ist von Kuhlbrods Töchtern mitgestaltet und illustriert. Daraus hören wir das Gedicht »Das ist die Strecke«, gelesen von Jörg Schieke.
Das ist die Strecke. Eine einsame Eskorte hockt in den Gräsern am Bahndamm. Ein Trupp Fotografen, als erwarte er ein seltenes Tier, einen seltenen Staatsgast, eine Vorhut auch, aber nicht einen pfeifenden Zug mit schnaubender Dampflokomotive. Es sind Schriftsteller im Trupp mit einer Passion für den Modellbau, die 20er Jahre, mein Sohn, die Knickerbocker, das Leinenhemd, die randlose Brille, aber die Kamera. Halbautomatisch oder halb digital, in jedem Fall halb. Und wir? Zahlen und Menschenmaterial auf dem Weg, durch die Büsche, Streifen, Verbandsstoff und wechselwarmes Getier. Schon als Kinder hier Besuch eines Vaters, der sein Asthma kuriert. Ein paar Kilometer hinter dem Horizont, die Schiffe scheinen sich kaum zu bewegen. Zwei Lager befreundeter Schulen, aber kein Sex in ostdeutschen Zelten.
Jörg Schieke las ein neues Gedicht von Jan Kuhlbrod. Das ist die Strecke aus dem Band Wäsche im Wind und Polizisten. Und das war unser Ausrufezeichen hinter dieser Folge unter Büchern. Heute ging es um neue Sachbücher, die uns die Gegenwart erklären. Nächste Woche gibt's wieder einen Live-Podcast, den wir im Literaturhaus in Halle aufzeichnen. Am Montag, den 27. April, da ist Lena Gorelick zu Gast. Herzliche Einladung, also am kommenden Montag erstmal ab 19 Uhr im Literaturhaus oder eben hier, die Aufzeichnung ist zu hören im Radio oder Podcast unter Büchern. Bis dahin, stabiles Lesen und Ahoi, sagt Katrin Schumacher.
I'll meet you in the air. I'll meet you with the fair. On the underground, wherever you'll be found, I'll meet you there. I'll meet you in time. I'll meet you cruel or kind. The heart weighs a ton, needs someone understanding on the platform. But it's the other side. I'll meet you when you're not there. The shopping list of all you missed. Let's go there. I'll meet you in the surreal. I'll meet you in the joy you steal. Stones and sticks, you're kicking the pricks. And still I'm learning how to kneel. And what not to feel. Crack.
glance of myself.
Mach dir keine Sorgen wegen des chinesischen Flussdelfins. Selbstverständlich ist er nicht tot. Er hält sich nur versteckt.
Genauso wie der Schuppenkehlmoho, der formosanische Wolkenleopard oder die stellersche Seekuh. Sie sind nicht wirklich ausgestorben, denn Schriftsteller Matthias Jückler lässt diese Tierarten weiterleben, zusammen mit 19 anderen Autoren.
Es erklangen die ersten Töne einer Mazurka. Im 8. Takt stürzte die Seekuh mit der Vorderseite voran ins Orchester und begrub es fast vollständig unter sich.
Wir dachten, wir könnten fliegen. 19 Geschichten über den Verlust der Arten und die Kraft der Literatur. Unter anderem mit Caroline Wahl, Kim de Lorison, Katharina Polatjan und T.C. Boyle. Jetzt in ARD Sounds